Paulus hatte jetzt 11 Kapitel lang über Gottes Barmherzigkeit und seine Gnade und seine Liebe gesprochen. Und jetzt spricht er zu uns darüber, wie wir im Licht von dem, wer Gott ist und was Gott für uns getan hat, wie wir im Licht von dem leben sollen. Und er hat uns gesagt im Vers 1, ich ermahne euch nun, Brüder, natürlich auch die Schwestern, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Hoffnung für alle übersetzt es so, weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder, mit Leib und Leben für Gott da zu sein. Also die einzige vernünftige Reaktion auf all die Güte Gottes und seine Liebe, das, was er für uns getan hat, die einzige vernünftige, logische Reaktion ist, dass wir uns ihm selbst hingeben. Weil es gibt keinen, der mich so liebt wie er. Und er hat uns erkauft mit einem Preis. Wir sind wirklich sein. Also stelle ich mich Gott als lebendiges Opfer zur Verfügung. Das ist, was ich bin. Das ist, was mich ausmacht. Das ist, worum es in meinem Leben geht. Das ist meine Identität. Ich bin in ihm und ich bin abgesondert für ihn als ein heiliges Werkzeug für seinen Gebrauch. Und so lebe ich für ihn, stelle mich ihm zur Verfügung, lebe, um ihm zu verherrlichen. Mit meinem äußeren Leben, mit meinem Leib, dem, was ich tue, aber auch mit meinem inneren Leben, mit meinem Denken, mit meinem Willen, meinem Handeln. Und das ist ja meistens auch eine Frucht von unserem Denken und von unserer Einstellung. Und davon spricht er im Vers 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wieder Hoffnung für alle. Sagt, nehmt euch nicht die Forderungen dieser Welt zum Maßstab, sondern ändert euch, indem ihr euch an Gottes Maßstäben orientiert. Unsere Gedanken, unser Sinn, haben wir gesagt, ist so der Hauptschauplatz für den geistlichen Kampf in unserem Leben. Und da ist, wo wirklich der Sieg gewonnen wird oder verloren wird. Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Lasst euch nicht von dieser Welt, von dieser Kultur, die großen Teil im Gegensatz zu dem ist, was Gott uns sagt, lasst euch nicht von der Welt in ihre Form reinpressen, sondern erneuert euren Sinn, euer Denken, eure Einstellung. Wir haben darüber gesprochen, dass wir das tun können durch Gottes Wort, durch Gemeinschaft mit Jesus, die uns prägt. Und dann, während wir das tun, werden wir verwandelt. Das ist was, was er an uns tut. Wir werden verwandelt in sein Ebenbild, damit er prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Dass ihr an eurem eigenen Leib erfahrt, wie gut Gottes Wille ist. Aber auch, glaube ich, in diesen Versen eine Herausforderung, wie wir leben sollen. Nämlich gut und Gott wohlgefällig. Wir wollen ja leben, um ihn zu verherrlichen und vollkommen. Und allein dieses Wort vollkommen zeigt uns schon, dass wir das nicht aus eigener Kraft tun können. Wir können nicht ein vollkommenes Leben leben. Unser eigenes Leben ist nie vollkommen. Das können wir nur tun, wenn wir uns ihm hingeben, so dass er sein heiliges und sein vollkommenes Leben durch uns leben kann. Und wir das einfach zulassen. Also deswegen, hier die erste Reaktion auf das, was Gott für uns getan hat, ist eine Hingabe. Eine volle Hingabe an ihm, so dass er durch uns wirken kann. Aber dann zweitens, zweite Reaktion auf seine Barmherzigkeit und Liebe und Gnade, unsere Erlösung ist, dass wir ihm dienen mit unserem Leben, mit den Gaben, mit der Berufung, diesen Dingen, die er uns gegeben hat. Und das ist unser Thema heute. Da wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen. Dienen. Dienen ist was Normales für uns Christen oder sollte zumindest sein. Das ist Teil unserer Bestimmung. Und es ist wirklich ein Vorrecht, wir dürfen Mitarbeiter Gottes sein. Wir dienen ja nie allein aus eigener Kraft oder für uns, sondern immer gemeinsam mit ihm und er durch uns und werden gesegnet in dem Prozess. Kolosserbrief sagt uns der Herr, was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet, ihr dient dem Herrn Christus. Allem, was wir tun. Alles kann Anbetung sein. Küche kann zur Kathedrale werden, wenn ich es für den Herrn tue. Oder Computer zum Anbetungsobjekt. Das ist blöd, das klingt fast so, als würden wir den Computer anbeten. Wisst schon, was ich meine? Mit allem unserem Leben. Epheser 6, Parallelstelle, da heißt es, dient mit Gutwilligkeit als dem Herrn und nicht den Menschen. Ihr wisst doch, dass jeder, der Gutes tut, dies vom Herrn empfangen wird. Also unser ganzes Leben ist Anbetung, unser ganzes Leben soll Dienst, Gottesdienst sein für unseren Herrn, für ihn. Aber hier im Kontext wendet der Paulus das ganz besonders auf die Gemeinde an, auf seinen Leib, dass wir einander dienen als Geschwister, sind berufen als Geschwister, einander zu dienen. Deswegen, wenn wir hier zusammenkommen, geht nicht darum, dass wir mit der Einstellung kommen, oh, wer wird mich füttern heute Morgen und wer wird mir dienen, dass ich so ein richtig schönes, fettes Schaf werden kann. Sondern es geht darum, dass wir mit der Einstellung kommen, wo wir sagen, Herr, wem kann ich dienen heute Morgen? Ist da jemand, den ich ermutigen kann? Ist da jemand, für den ich beten kann? Ist vielleicht jemand da, der praktische, materielle Hilfe braucht? Vielleicht jemand, der einfach eine Umarmung braucht? Oder vielleicht jemand, der einsam ist, den ich einladen kann? Wem kann ich dienen? Es ist biblisch, es ist gut. Ich denke, jeder sollte seinen Dienst haben. Ich meine, wir haben alle viele Dienste und letztlich sind die alle für den Herrn und unser Dienst an dem Herrn. Es ist alles Gottesdienst, wenn wir es für ihn tun. In der Familie, den Dienst am Ehemann, an der Ehefrau, an den Kindern, den Dienst im Job, aber auch der Dienst eben an den Geschwistern. Auch das ist nicht irgendwas Extravagantes für irgendwelche Auserwählten, wenige, der Pastor und ein paar Hauptamtliche. Es ist normal. Das sollte ein ganz normaler Teil unseres Lebens sein. Das sollte eingeplant sein, den Geschwistern zu dienen. Das sollte was sein, wo wir Gottes Willen suchen. Herr, wo willst du, dass ich mich einbringe? Dass ich den Leib aufbaue? Das ist was Normales. Normale Christen dienen einander. Wenn du keinen Wunsch hast zu dienen, oder hey, dann stimmt das nicht. Das ist nicht normal. Lest die Apostelgeschichte, lest Briefe von Paulus. Normale Christen dienen einander. Und wirklich, wenn wir das nicht tun, dann vermissen wir was. Dann verpassen wir was, dann entgeht uns was. Und ich sage das nicht, es geht nicht darum, um irgendwie Druck auszuüben oder schlechtes Gewissen zu machen. Ihr wisst, dass wir es als Gemeinde nicht tun. Ich sage es auch nicht deswegen, weil wir Hilfe brauchen. Und es gibt viele Bereiche, wo ihr euch einbringen könnt. Das ist nicht das Thema. Aber Gott sagt es wirklich um unseretwillen. Er sagt es um euretwillen. Es ist Teil eines gesunden Christenlebens, einander zu dienen. Und wirklich, wenn wir es vernachlässigen, dann versäumen wir was. Dann vermissen wir was. Wir vermissen diesen Segen, der daraus kommt, diesen Reichtum, diese Erfüllung. Wir vermissen eine Gelegenheit zu wachsen, dass wir unsere Gaben, die Gott uns geschenkt hat, entwickeln. Wir vermissen, dass unsere Herzen erweitert werden. Jesus hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Liegt ein größerer Segen drauf, zu geben. In Lukas 6 sagt Jesus, gebt und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Also was ist dein Dienst? Was ist dein Beitrag, um den Leib hier aufzubauen? Und wieder, es geht nicht darum, dir so viel aufzuladen, dass du ausbrennst. Und es geht nicht darum, dass es unbedingt ein riesiger, zeitlicher, großer Aufwand ist. Aber wie bringst du deine Gaben ein, die Gott dir gegeben hat? Oder bringst du deine Gaben ein, die Gott dir gegeben hat. Und ich möchte vor allem nicht zu denen sprechen, die das sowieso schon tun, sondern zu denen, die es noch nicht tun, die vielleicht noch so Gottesdienstchristen sind, die sich füttern lassen. Und das ist okay für den Anfang, aber irgendwann will Gott, dass wir erwachsen werden, dass wir Verantwortung übernehmen. Und ich möchte euch überzeugen von dem Segen, der da drin liegt, zu dienen. Und ich möchte sagen, wir brauchen euch. Wir sind ein Leib, wir brauchen euch als Leib. Und Gott will, dass ihr dient. Und ihr braucht es, dass ihr dient. Deswegen sagt Gott uns das, wirklich. Wir brauchen das, dass wir einander dienen. Das ist wirklich ein Schlüssel für ein zufriedenes Leben. Dass wir von uns selbst wegschauen und dass wir auf Jesus schauen und auf andere und anfangen, denen zu dienen. Das ist wirklich wichtig für geistliche und emotionale Gesundheit. Und wir brauchen es, dass wir dienen, dass wir wachsen, dass wir reifer werden. Und es ist so eine Freude, es ist so erfrischend. Es ist so erfrischend. Es ist ein Abenteuer, es ist eine Freude, von Jesus gebraucht zu werden. Und er wird uns belohnen, haben wir gesehen. Also am 17. haben wir Gemeindeabend, da wollen wir auch darüber reden, Bereiche, wo ihr euch einbringen könnt, wenn ihr noch am Beten seid, wo ihr euch einbringen sollt. Aber es ist normal, das gehört schlicht und einfach dazu. Gott hat jedem Einzelnen von uns mindestens eine Gabe gegeben. Mindestens eine. 1. Petrus 4 schreibt uns der Apostel Petrus: Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient er miteinander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wir alle haben eine Gabe empfangen und Gott will, dass wir gute Verwalter sind. Schlag vielleicht mal kurz Matthäus 25 auf mit mir. Erzählt Jesus ein Gleichnis. Matthäus 25, Vers 14. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab, und einem gab er 5 Talente, einem anderen 2, einem anderen 1, einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit und reiste außer Landes. Sogleich aber ging der, welcher die 5 Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere 5 Talente. So auch der, die 2 empfangen hatte, auch er gewann andere 2. Der aber, der das eine empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnete mit ihnen ab. Und es trat herzu, der die 5 Talente empfangen hatte, und er brachte andere 5 Talente und sagte: Herr, 5 Talente hast du mir übergeben, siehe, andere 5 Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herzu, der die 2 Talente empfangen hatte und sprach: Herr, 2 Talente hast du mir übergeben, siehe, andere 2 habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herzu, der das 1 Talent empfangen hatte und sprach: Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist, du erntest, wo du nicht gesäst, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Böser und fauler Knecht, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? So solltest du nun mein Geld den Wechslern gegeben haben, und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Handelst nicht nach dem, was du vorgibst zu wissen, ob das jetzt wahr ist oder nicht. Vers 28, nehmt ihm nun das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat, denn jedem, der da hat, wird gegeben werden und er wird Überfluss haben, und von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Spricht von Talenten und Verwaltern hier. Und wirklich, ein Talent ist ungefähr 16 Jahreslöhne. Also er hat allen von denen sehr viel anvertraut, sehr viel Geld gegeben. Und wir haben gesehen, dieser Herr hat allen nach seiner Fähigkeit gegeben. Und Gott hat uns Talente gegeben und Gaben, Geistesgaben, Ressourcen. Und er gibt auch uns die Möglichkeit, sie einzusetzen. Wir wissen, eigentlich gehört er eh alles ihm. Alles, was wir haben, alles, was wir sind, haben es von Gott empfangen und wir sind nur Verwalter. Wir sehen auch, dass Gott uns nicht überfordern wird. Er wird nicht was verlangen, wozu er uns nicht begabt hat. Wir haben hier gelesen, er gibt jedem nach seinen Fähigkeiten. Und wir alle haben unterschiedliche Fähigkeiten und unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedliche Intelligenz, unterschiedlich in dem, was wir besitzen. Aber Gott hat uns allen viel gegeben. Und jeder kann Gott dienen. Jeder kann Gottes Reich bauen. Sag nicht, ich bin nicht begabt. Ich habe nichts. Habe nichts zu geben. Nee, Gott hat uns gesagt, jeder hat mindestens eine Geistesgabe. Und wirklich, ist nicht so kompliziert. Kannst du zuhören? Nee, dann leih irgendjemandem dein Ohr, der einsam ist. Kannst du putzen? Wir haben ein Putzteam. Kannst du beten? Dann dien in dem. Kannst du kochen? Koch nächsten Sonntag. Ist nicht so kompliziert. Es ist nicht so abgehoben. Jesus wird wiederkommen. Sehen wir in diesem Gleichnis. Und dann wird es wichtig sein, wie wir mit diesen anvertrauten Ressourcen, die Gott uns gegeben hat, mit diesen Gaben umgegangen sind. Wie wir die Gelegenheiten, die Gott uns geschenkt hat, zu dienen, wie wir die wahrgenommen haben. Denen, die treu sind, sehen wir, sagt Jesus, du guter und treuer Knecht. Und wirklich, das Schöne daran ist, es kommt nicht darauf an, wie viel wir haben. Der 5 Talente empfangen hat, war genauso treu wie der 2 empfangen hat. Und Jesus sagt zu ihnen im Wesentlichen das Gleiche. Es geht nicht um das, wie viel wir haben, wie toll begabt wir sind. Es geht darum, wie treu wir waren. Und er sagt, du guter und du treuer Knecht, geh ein in die Freude deines Herrn. Und hier im Kontext spricht er von dem Himmel. Wenn ihr euch noch erinnert, Matthäus 25 geht es um die Wiederkunft Jesu und wie das unser Leben hier und jetzt beeinflussen sollte. Geht um den Himmel, aber ich glaube, wir können das auch ein bisschen weiter fassen. Die Freude des Herrn. Geh ein in die Freude des Herrn. Wie gesagt, ich glaube wirklich, dass es ein Schlüssel ist für ein erfülltes und zufriedenes Leben. Dass wir voll für Gott leben und für andere. Wir können ein Stück vom Himmel auf der Erde erleben, wenn wir wie dieser treue Knecht dienen und Herrn und anderen für ihn. Glück und Freude ist ein Nebenprodukt, wenn wir für ihn und für andere leben. Das ist was wir nicht erfahren können, wenn wir selbstsüchtig sind und für uns selbst leben. Auf der anderen Seite sehen wir den Faulen und den Selbstsüchtigen und den Gleichgültigen. Und dieser Knecht war wirklich ein Loser. Der hat wirklich versäumt. Ganzen Segen hier. Und man, wie frustrierend es sein muss, am Ende des Lebens zurückzuschauen und zu sehen, Mann, ich habe es nicht wirklich genutzt. Ich habe mein Leben wirklich verschwendet. Ich habe keine Frucht gebracht für die Ewigkeit. Ich weiß nicht, ob ich die Midlife Crisis habe, aber ich denke in letzter Zeit da viel drüber nach. So statistisch gesehen bin ich jetzt bald bei der Halbzeit meines Lebens. Wenn es statistisch passt. Ich denke drüber nach, was will ich sagen können am Ende meines Lebens, wenn ich am Sterbebett liege, wenn ich zurückschaue, was will ich sagen können? Wie will ich die Hälfte meines Lebens habe ich eh schon verschwendet ohne Jesus, aber wie will ich jetzt den Rest, den Gott mir noch gegeben hat, wie will ich es nutzen? Was will ich sagen können? Und wirklich, ich möchte sagen können, es war fruchtbar. Ich habe Frucht gebracht für den Herrn und vor allem, ich kenne ihn besser als je zuvor. Ich liebe ihn mehr als je zuvor. Und wenn ich sterbe und heimgehe, dann triff ich einen Freund, den ich gut kenne und nicht irgendeinen Fremden, der mir Jesus gegenübersteht. Und ich möchte es hören, du guter und du treuer Knecht. Oh Mann, das von Jesu Lippen zu hören, das wird das Größte sein, neben der Gemeinschaft mit ihm. Und das hat nichts mit unserer Erlösung zu tun. Es ist wichtig, dass wir es verstehen, dass wir nicht gesetzlich werden und jetzt plötzlich glauben, wir müssen uns den Himmel verdienen. Nee, das ist Gnade. Das ist Gnade. Haben wir ja kapitelweise studiert hier im Römerbrief. Wir sind gerettet aus Gnade. Wir sind nicht gerettet durch unser Dienen, aber ich glaube, wir sind gerettet, um zu dienen. Das ist ein Aspekt unseres Lebens und darin ist großer Reichtum und große Freude, die gefunden wird in unserem Gottesdienst für ihn. Aber wenn wir effektiv dienen wollen, dann müssen wir auch mit der richtigen Einstellung dienen. Und darüber spricht der Paulus jetzt zuerst, bevor er überhaupt über dieses Thema von Dienen spricht hier im Vers 3. Wir müssen zurückgehen zu Römer 12. Römer 12, Vers 3. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Also erstmal ein Aufruf zu Demut. Und leider Gottes ist es gerade bei begabten Menschen, auch bei Geistbegabten, mit Geistesgaben geht oft so ein falscher Stolz einher. So diese Einstellung, oh, ich bin besser als du, weil ich die Gabe habe und du nicht. Oder ich bin geistlicher als du, weil ich rede in Zungen. Oder ich habe die Gabe der Prophetie. Oder was immer, meistens diese spektakulären Gaben. Ich bin geistlicher, weil du hast es nicht. Und es ist leicht, auf andere runterzuschauen, die in einem Bereich vielleicht nicht so begabt sind wie ich. Ist überhaupt so typisch für uns Menschen. Generell gesehen, im Allgemeinen nehmen uns alle viel zu wichtig. Wir alle denken höher von uns, als es wirklich der Realität entspricht. Es gibt so ganz witzige Studien, wo Leute das untersucht haben. Ich habe gelesen, dass 90% sich, wenn sie gefragt werden, bewerten sich als überdurchschnittlich, wenn es um ihren Selbstwert, ihre Intelligenz, ihr gutes Aussehen geht, ihre Talente, ihre Popularität. 90%. Wer irgendwo Mathe in der Schule gehabt hat, weiß, dass das nicht klappen kann. Dass 90% überdurchschnittlich sind. Das ist unmöglich. Wir nehmen uns zu wichtig. Ein Mann, der war von sich selbst sehr eingenommen und der hat sich auf eine dieser Wagen gestellt. Manchmal von Bahnhöfen oder so stehen solche Wagen rum, wo man das Geld einwirft und es druckt dir dann dein Gewicht aus und auch deine Persönlichkeit, so abgehobene Dinge. Man hat sich auf diese Waage gestellt, hat die Münze reingeworfen, Zettel kommt raus, hat ihn gelesen, seine Frau stand neben ihm, gibt den Zettel seiner Frau und sagt, Schatz, schau dir das mal an. Sie liest den Zettel laut vor und schaut drauf, sie sind dynamisch, ein geborener Leiter. Sie sind gut aussehend und sie werden von Frauen sehr bewundert wegen ihrer Persönlichkeit. Die Frau liest das vor und dann wirft sie einen zweiten Blick auf den Ausdruck und sagt, dein Gewicht ist auch falsch. Schätzen uns zu wichtig ein. Chuck Swindoll hat mal gesagt, wenn du wissen willst, wie wichtig du bist, dann nimm einen Eimer mit Wasser, steck deinen Finger rein und sieh, wie schnell sich das Loch mit dem Wasser füllt, wenn du ihn wieder rausziehst. Niemand ist unersetzlich. Und die Gaben, das griechische Wort für die Gaben ist Charismata. Von diesem Wort Charisma, Gnade, sind Gnadengaben. Wie, das hat nichts mit dir zu tun. Und Geistesgaben, geistliche Gaben sind kein Zeichen von geistlicher Reife oder dass du besser bist. Nee, es ist schlicht und einfach Gnade. Ein unverdientes Geschenk, unverdiente Gunst. Gott liebt dich und deswegen beschenkt er dich. Das ist der einzige Grund, warum wir irgendwas haben. Das ist alles unverdient. Im 1. Korinther 12 lesen wir, dass der Geist jeden austeilt, besonders so wie er will. Das ist der einzige Grund, warum wir begabt sind. Und wir wollen unsere Gaben annehmen, wir wollen dankbar sein dafür und wir wollen sie gebrauchen, gute Verwalter sein. Und wirklich denen, denen er mehr anvertraut hat, die mehr begabt sind, haben auch eine größere Verantwortung. Aber was wir ganz sicher nicht werden wollen, ist, dass wir stolz werden, wegen dem, was Gott uns gegeben hat. 1. Petrus sagt uns der Apostel Petrus, alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, denn Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen, aber gibt er Gnade. Also es ist wichtig, dass wir demütig sind. Was ist Demut? Demut ist, dass wir mal wissen, wer ich bin. Realistisch. bin ein Sünder, der gerettet ist aus Gnade. Und ein Sünder, der beschenkt ist aus Gnade. Wieder unsere Identität. Ich bin ein Kind Gottes, ein Werkzeug Gottes und ich bin hier, um ihn zu verherrlichen, nicht meine Fingernägel zu polieren, weil ich denke, ich bin ja so viel besser als die Geschwister oder irgendjemand anderer. Demut heißt, eine Definition, die ich gelesen habe, Demut heißt, nicht zu hoch über sich zu denken, nicht zu gering über sich zu denken, sondern gar nicht an sich zu denken. Das ist eine gute Definition. Gar nicht an sich zu denken. Und damit ist nicht gemeint, dass wir uns nicht uns selbst bewusst sind. Ich meine, das ist schon was Gutes. Jesaja sagt, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Es ist gut, dass wir realistisch sind. Wissen, wer wir sind. Auch auf der anderen Seite wissen, wer wir sind in Jesus von unserer Position her. Wer wir wirklich geistig sind. Das heißt auch nicht, dass wir uns nicht bewusst sind als jemand, der von anderen wahrgenommen wird. Wenn ich da stehe und total falsch singe, sodass ich alle anderen ablenke, ist nicht schlecht, wenn mir das auffällt. Dann wäre ich vielleicht ein bisschen leiser singend. Das ist nichts Schlechtes. Oder es ist wichtig, dass uns manchmal auch bewusst sind, wie wir wahrgenommen werden. Wenn hier alle einschlafen, während ich predige, naja, dann sollte ich mal ins Gebet gehen und Herr fragen, ob der Herr was ändern will. Also darum geht es nicht. Aber es geht darum, wenn wir sagen, dass wir nicht an uns selbst denken, es geht darum, dass wir nicht eingenommen sind von uns selbst. Dass wir nicht beschäftigt sind mit uns selbst. Mit unserem Erfolg oder auch mit unserem Misserfolg. Dass wir so stolz werden oder so unsicher werden und deprimiert, wenn wir mal einen Fehler machen. Alles ein Zeichen, dass wir uns viel zu wichtig nehmen. Demut heißt, dass wir nicht daraus unseren Sinn und unsere Bedeutung erlangen, aus dem, was wir tun oder aus dem, wie andere uns wahrnehmen. Dass wir unsere Bedeutung von Menschen oder von unserem Tun ableiten. So ein Demut ist, dass wir das nur von Jesus ableiten. Er ist meine Identität. Er ist meine Sicherheit und aus ihm beziehe ich meinen Wert. Ich bin ein geliebtes Gotteskind. Ich widme mein Leben ihm und anderen, so wie er das für mich getan hat. Und ich darf mich so geben, wie ich bin. Und das ist eine wunderbare Freiheit. Wirklich. Ich muss nicht toller tun, als ich wirklich bin. Ich muss mich aber auch nicht schlechter machen, als ich wirklich bin. So diese falsche Demut. Ach, ich kann ja gar nichts. Das ist auch Stolz. Und vor allem, ich muss nicht andere runtermachen, dass ich besser dastehe. Das ist Demut. Ich bin nicht von mir selbst eingenommen, sondern ich bin von Jesus eingenommen. Und ich muss nicht toll sein in mir selbst, sondern ich habe einen tollen Gott. Und ich darf sein Mitarbeiter sein. Wir arbeiten zusammen und gemeinsam sind wir ein tolles Team. Ich bin ein Werkzeug in der Hand eines großen Gottes. Philipperbrief 2 spricht Paulus davon, von der Einstellung, die Jesus hatte. Und wie in allem ist auch Jesus hier unser Vorbild. Ich weiß nicht, wer hinblättern will, Philipper 2, Vers 2 und die folgenden Verse. Sagt der Paulus, erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern jeder auch auf das des anderen. Und dann gibt er uns Jesus als unser Vorbild. Er sagt, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein oder es nicht festhielt, aber er machte sich selbst zu nichts oder er entleerte sich, entäußerte sich. Und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben. Und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Selbe Einstellung, die Jesus hatte. Schau von dir weg, von dir selbst. Sei nicht eingenommen von dir, sondern sei eingenommen von Jesus. Schau auf ihn und schau auf andere. Und fang an, anderen für ihn zu dienen. Und darin finden wir Glück. Und finden wir Erfüllung. Und dann kann Gott mich auch erheben und mich gebrauchen, ohne dass es gefährlich ist für mich. Jakobus 4 sagt uns Jakobus, demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Manchmal kann Gott uns nicht so gebrauchen, wie er gerne will, weil wir zu stolz sind. Weil wir zu eingenommen sind von uns selbst. Oder wie dieser Verwalter einfach gleichgültig oder faul sind. Also wenn wir unsere Gaben einbringen und ausüben, dann ist es wichtig, dass wir das mit der richtigen Einstellung tun, dass wir das mit Demut tun. Ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Also nicht größenwahnsinnig oder anmaßend, sondern besonnen und realistisch. 3, Vers 5. So hat Paulus, was ist ein Apollos? Und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar, wie der Herr einem jeden gegeben hat. Den Ephesern schreibt er, denn aus Gnade seid ihr errettet worden, durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. 1. Korinther 4, Korinther haben damit gekämpft, mit Stolz. Denn wer gibt dir einen Vorrang? Was aber hast du, was du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Also geistliche Gaben sind Geschenke aus Gnade. Und der Glaube, die Gaben einzusetzen, auch der ist ein Geschenk aus Gnade. Ist uns alles von Gott gegeben, alles wird uns von ihm zugeteilt. Es gibt nichts, wo wir uns rühmen können. Und so dürfen wir demütig bleiben im Umgang miteinander und auch wenn wir einander dienen. Mit dem im Hintergrund Vers 4. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir die vielen ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Dieses Bild vom Leib, wir sind der Leib Christi. Er ist unser Haupt, wir sind seine Glieder und Glieder aneinander. Gemeinde als Leib. Also schau dich um. Der, der neben dir sitzt, vor dir sitzt, hinter dir sitzt, kannst du den als jemanden sehen, mit dem du verbunden bist, in einem Leib. Das Glied voneinander. Wir sind es, geistig gesehen sind wir das. Wir sind hier der Leib der Calvary Chapel Grünstadt. Wir sind Glieder aneinander. Das ist wichtig, jeder Christ sollte in einem Leib eingebunden sein. Weil Leute, was passiert, wenn ein Glied abgeschnitten wird? Es stirbt. Und so ist es auch geistlich. Das Gottes Plan für uns ist Gemeindeleben. Ist, dass wir einander verbunden sind, einander hingegeben sind, einander dienen, einander verantwortlich sind. Ich habe noch keinen Christen getroffen, der so dieser einsame Ranger ist. So Lucky Luke Christen, ne? Die einsame Cowboy. Und die wirklich ein gesundes Leben haben, die geistlich gesund sind. Das ist ein Schutz in dem Leib. Und das ist wirklich, wo wir wachsen und das ist wichtig. Gottes Plan. Gott sagt es nicht umsonst. Wir sind ein Leib und wir sind viele Glieder und wir dienen einander. So wie die Hand das Gesicht wäscht und wie die Füße den Rest des Leibes rumtragen und der Mund für den Rest des Leibes ist, sodass der ganze Leib ernährt wird, so sind wir Glieder aneinander. Wir sind ein Leib von unterschiedlich Begabten, die sich aber einander ergänzen und die zusammenwirken. Wir haben verschiedene Talente, unterschiedliche Gaben, die Gott uns gegeben hat. Und wir alle gebrauchen die, um den Leib aufzubauen. Das ist der Grund, warum Gott uns diese Geistesgaben auch gegeben hat. 1. Korinther lesen wir davon. Und das ist ein Segen, dass wir unterschiedlich begabte Menschen sind. So können wir als Leib funktionieren. Wir ergänzen einander. Das wäre ein Monster, wenn ein Leib nur aus Ohren bestehen würde oder nur aus Nasen oder was immer. Das wäre nicht gesund. Und deswegen hat Gott nicht auch einem alle Gaben gegeben. Gott will nicht, dass wir so ein selbstgenügsamer Superman sind. Tada! Ich und der Herr. Nee, der Herr will, dass wir voneinander abhängig sind. Dass wir einander dienen, dass wir einander tragen, dass wir einander ergänzen. Und auch wichtig, was ist der Zweck von Gaben, gerade geistlichen Gaben? Unsere geistlichen Gaben sind Gefäße von Gottes Liebe, damit wir Frucht des Geistes, die Liebe, einander weitergeben können. Und wir ein Leib ist eine Gemeinde, ein lebendiger Organismus, keine Organisation. Und Gemeindeleben ist kein Theater, keine One-Man-Show, wo irgendwo der Pastor auf der Bühne rumhupft und alle anderen schauen ihm zu und feuern ihm an in seinem Dienst. Yo, yo, yo. Das ist nicht das biblische Bild. Nee, wir sind ein Leib und jeder hat seine Gabe, jeder hat seinen Dienst, jeder nimmt seinen Platz ein, jeder dient in der Berufung, die Gott ihm gegeben hat, mit der richtigen Einstellung, jeder achtet den anderen höher als sich selbst. Und alle dienen einander und alle wirken zusammen, so wie ein Leib, wie Gehirn und Augen und Hände und Füße und Mund zusammenwirken, und dann kann der Mensch sich bewegen. Und er kann das tun, wozu Gott ihn berufen hat. So ist es als Gemeindeleib. Wir alle wirken zusammen und wir alle bringen uns ein. Wir üben unsere Gaben aus, wir dienen einander. Und so wird der Leib aufgebaut. Und so können wir unsere Berufung als Calvary Chapel erfüllen und vorangehen und Reich Gottes bauen. Und der Herr sagt uns im 1. Korinther 12, er sagt, niemand ist unbedeutend. Er oder seine Gaben, niemand ist unbedeutend. Und niemand sollte unabhängig denken. Hey, ich brauche die anderen nicht. Und wie auch hier, er sagt, niemand soll überheblich sein. Soll denken, dass seine Gabe wichtiger ist als die des anderen. Nee, nee, gerade die Glieder, die uns oft unwichtig erscheinen, sind oft die wichtigeren, sagt der Paulus so im 1. Korinther 12. In Vers 26, dort sagt er, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit, oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder. Wir sind ein Leib. Wir gehören zusammen. Wir haben eine gemeinsame Berufung, ein gemeinsames Ziel. Das ist, was Gemeinde ist. Gemeinde ist eine Gruppe von Menschen, die dasselbe Leben teilen, sein Leben, und die demselben Herrn gehören, die mit demselben Heiligen Geist erfüllt sind und die begabt sind und zugerüstet sind von demselben Geist und die zusammenwirken, um einander aufzubauen und um diese Welt zu verändern in Beziehung mit dem Herrn und in der Kraft seines Heiligen Geistes, zugerüstet von ihm. Das ist so eine wunderschöne Sache. Vers 6 ist ein wichtiger Vers. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns verliehenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Das ist wichtig. Letzte Woche drüber geredet, wie wichtig es ist, dass wir nicht nur Hörer des Wortes sind, sondern solche, die es auch ausleben. Weil da liegt der Segen drin. Und da ist die Frucht. Wie wir gesehen haben, dass wir prüfen mit unserem Leben, an unserem Leben erfahren, wie gut es ist, Gottes Willen auszuleben, Gottes Wort auszuleben. Das ist wichtig. Was immer deine Gabe ist, gebrauch sie. Bring sie ein. Geh nicht nach Hause und denk dir, oh, pff, wieder eine Predigt abgehakt. Darum geht's Gott nicht. Vielleicht will den einen oder anderen herausfordern an dem Punkt. Jetzt gibt uns Paulus eine Liste von Gaben. Und die ist nicht vollständig. Wir sehen noch andere Listen in 1. Korinther 12 und Epheserbrief Kapitel 4, 1. Petrus Kapitel 4. Also es sind nur Beispiele hier. Du kannst in deinen Gedanken deine eigenen Begabungen hinzufügen. Und wir sehen in der Bibel unterschiedliche Gaben. Wir sehen einerseits Gaben, die mehr der Gemeinde als Gesamtes gegeben sind. Begabte Männer, die ja in bestimmte Funktionen reinstellen, um den Leib aufzubauen, um die Heiligen zuzurüsten, Apostel, Propheten, Lehrer. Und dann sehen wir eine Gruppe von Gaben, die so mehr spektakulärer sind, die uns übernatürlicher erscheinen. Wunderkräfte, Heilungen, Sprachen. Aber dann gibt es auch eine Gruppe von Gaben, die klingen relativ unspektakulär. Und die meisten von unserer Liste hier, das sind solche Geistesgaben. So Gaben wie helfen und lehren und geben. Barmherzigkeit. Der Herr wirkt oft sehr übernatürlich, natürlich. Aber auch diese natürlichen Gaben sind geistlich und sind geschenkt von Gott. Und wir können die gebrauchen, um einander zu dienen. Und der Heilige Geist stärkt uns in diesen natürlichen Gaben, dass wir einander dienen können. Wir sehen in der Bibel keinen scharfen Kontrast zwischen übernatürlichen Gaben und natürlichen Gaben. Gott wirkt oft ganz übernatürlich im Natürlichen und auch das Übernatürliche ist für ihn ganz natürlich. Gibt es wirklich keinen Unterschied. Und die Gaben sind dazu da, um einander, um den Leib aufzuerbauen, gerade da, wo es gerade nötig ist. Deswegen gibt es auch keine bessere Gabe oder schlechtere Gabe. Die beste Gabe ist immer die, die gerade gebraucht wird, der jeweiligen Situation. Wenn einer krank ist, dann ist Heilung eine tolle Gabe. Wenn jemand eine Ermahnung braucht, dann ist die Gabe der Ermahnung die richtige Gabe. Wenn einer praktische Hilfe braucht oder am Hungertuch nagt, dann ist vielleicht die Gabe des Gebens oder die Gabe der Barmherzigkeit die beste Gabe in dem Zeitpunkt. Und da kann man zusammenarbeiten als Leib und einander ergänzen. Und wenn immer uns der Herr gebraucht, da trifft das Übernatürliche auf das Natürliche. Das ist immer so eine Kombination, immer eine Partnerschaft. Wieder wichtig ist Vers 6. Da wir verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns verliehenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Jetzt wollen wir uns die Beispiele anschauen. Es sei Weissagung nach dem Maß des Glaubens, es sei Dienst im Dienen, es sei der Lehrt in der Lehre, es sei der Ermahnt in der Ermahnung, der mitteilt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Erste, die wir hier sehen, ist Weissagung oder Prophetie. Propheten, die hatten einen ganz besonderen Dienst in der frühen Kirche, in der Urkirche. Wort Gottes auszusprechen. Gott hat Männer gebraucht, um das inspirierte Wort Gottes niederzuschreiben, die Bibel. Im Epheser 2 heißt es, es ist halt aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Prophetie, Propheten in dem Sinn, es war eine besondere Funktion. Und ich würde sagen, in dem Sinn gibt es sie heute nimmer. Gottes absolute Offenbarung ist abgeschlossen in der Bibel. Es gibt keine weiterführende Offenbarung mehr. Es kann sich keiner von uns hinsetzen und sagen, ich schreibe jetzt die Bibel weiter und hey, ich bin der Prophet. Was ist Gottes absolutes Wort, was ich euch gebe? Das ist abgeschlossen. Aber ich glaube, es gibt dieses Wort der Weissagung oder dieses Wort der Prophetie, wo wir Gottes Wort in eine konkrete Situation reinsprechen. Und auch in persönlicher Führung. Es gibt Menschen, die prophetisch begabt sind. Nicht in dem Sinn von Propheten wie im Alten Testament und im Neuen Testament, in diesem absoluten Sinn. Und deswegen, ich bin immer vorsichtig, wenn jemand aufsteht und sagt, ich bin der Prophet. Weiß nicht. Wenn du der Prophet sein willst, dann musst du dich auch messen lassen an dem Standard für den Propheten und den sehen wir im 5. Mose 18. Das ist hundertprozentige Genauigkeit von jedem Wort, was du sagst. Dass alles genau eintrifft. Ich glaube, Gott gibt uns Worte der Prophetien, wo wir sagen, hey, ich habe den Eindruck, Gott legt mir da was aufs Herz oder eine Bibelstelle und das will Gott jetzt in die Situation reinsprechen. Aber ich bin sehr vorsichtig, wenn Menschen aufstehen, ich bin der Prophet. Ich weiß das. Man sagt hier nach dem Maß des Glaubens. Es braucht Glauben, um Gottes Wort auszusprechen. Oder andere Möglichkeit ist, wörtlich heißt es eigentlich, habt ihr vielleicht eine Anmerkung hier, nach der Analogie des Glaubens. Es könnte auch heißen, nicht im Widerspruch zu dem offenbarten Glauben, den wir haben, in Gottes Wort, in Übereinstimmung zu Gottes Wort, muss ein prophetisch Begabter prophezeien oder weissagen. Zweite Gabe, die wir hier haben, ist Dienen, Dienst. Diakonia. Wort Diakon kommt von diesem Wort. Es sind Menschen, die einfach es lieben, anderen zu dienen. Die einfach aufgehen da drin. Begabt sind, die praktisch tätig werden, wenn sie eine Not sehen. So ein schöner Dienst. Das sind die Menschen, die das Evangelium der Liebe ganz praktisch mit ihrem Leben predigen. Und das ist oft viel effektiver als das, was wir sagen. Beispiel in der Bibel haben wir in der Apostelgeschichte 9. Da heißt es, in Joppe aber war eine Jüngerin mit Namen Tabitha, die übersetzt heißt Dorcas. Also wenn ihr nach einem Namen sucht für eure Tochter, Dorcas. Diese war reich an guten Werken und Almosen, die sie übte. Es war eine Frau, die sehr praktisch gedient hat, die Kleider genäht hat für die Geschwister in der Gemeinde. Und wir lesen da, dass die Gemeinde sehr traurig war, als sie gestorben ist. Apostelgeschichte 6, die Diakonwahl, waren die, die die Tische bedient haben. Petrus schreibt uns im 1. Petrus 4, wie wir die Gabe ausüben sollen. Da heißt es, wenn jemand dient, so sei es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit im allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus. Wieder nicht aus eigener Kraft, aus eigener Energie, hey, da brennen wir aus, nein, aus seiner Kraft, wieder ihn durch uns wirken lassen. Und wir sind natürlich alle berufen, einander zu dienen. Und wir brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes dazu. Wir kennen das nicht, alle Menschen sind immer gerade einfach, denen wir dienen dürfen und dienen sollen. Und da brauchen wir einen Herrn dazu, da erfahren wir auch sein Wirken durch uns. Und das ist ein Segen, wirklich ein Segen. Kennt alle solche Menschen. Menschen, die einfach ein Herz haben und eine Gabe haben zu dienen. Hey, keiner muss sie überreden. Keiner muss sie zwingen. Das ist ganz einfach, natürlich. Ich sehe eine Not und begegnet er. Ganz natürlich. Und wo immer solche Menschen hingeben, sind sie wirklich ein Licht. Und Menschen werden von der Liebe Jesu berührt. Wir müssen mehr um diese Gabe beten. In unserem eigenen Leben. Dann haben wir die Gabe der Lehre. Lehren, diese Gabe, Gottes Wort zu studieren und Gottes Wahrheit weiterzugeben in der systematischen Art und Weise, sodass andere auch verstehen können und anwenden können in ihrem Leben, dass sie erbaut werden und wachsen können. Das Wort verständlich zu machen, praktisch zu machen. Jesus war ein Meister davon. Jesus ist in allem unser Vorbild. Ihr könnt alle diese Gaben nehmen und euch überlegen, wie sehen wir die im Dienst von Jesus in seinem Leben. Er ist unser Vorbild. Wie hat er diese Gaben ausgeübt? Denkt an die Bergpredigt. Ja, Jesus war ein wunderbarer Lehrer. Leute haben gestaunt. Nie hat so jemand so gesprochen wie dieser, haben sie gesagt. Sehen wir die Gabe der Ermahnung oder zur Rechtweisung. Das ist wichtig, ist nicht mit der Gabe des Verurteilens oder Verdammens oder Fehlerfindens zu verwechseln. Ist natürlich keine Gabe. Zumindest nicht vom Herrn. Das ist unser Fleisch, unser natürliches Ding. Nee, Ermahnung ist dieses Wort Paraklesis. Vielleicht erinnert das andere an ein anderes Wort, nämlich Parakletos. Heiliger Geist, der Tröster, der Beistand. Jemanden zur Seite kommen und ihm tröstigen und ihm ermutigen und ihn stärken. Darum geht es ja bei der Gabe der Ermahnung. Bruder und Schwester, ermutigen, den geraden Weg zu gehen. Ermutigen, das Wort in die Praxis umzusetzen. Lehrer ist derjenige, der lehrt, was Gottes Wille ist und wie wir es umsetzen können. Und dann kommt der Ermahner und der Ermutiger zur Seite und ermutigt es, in die Praxis umzusetzen. So Leute, die kommen und sagen, hey komm, hey, die Richtung, in die du da gerade läufst mit deinem Leben, das ist nicht gut für dich, da tust dir weh. Oder guck mal, das ist, was Gottes Wort dir sagt. Jetzt komm, setz um. Du schaffst es, lass dich nicht hängen. Der Herr ist mit dir. Der Herr lass dich nicht hängen. Leute, die uns so manchmal einen sanften Tritt in den Hintern geben. Und es ist uns nicht immer angenehm, manchmal gehen uns sie auf den Nerv, aber wie wichtig das ist. Gabe des Ermahnens.
Manchmal müssen wir uns selbst ermahnen. Wie der David. Er sagt, warum bist du so betrübt in mir, meine Seele? Vertraue auf den Herrn oder preise den Herrn, meine Seele. Denn Gutes hat der Herr an dir getan. Auch Paulus hatte diese Gabe. Sehen wir hier im Vers 1, haben wir es gesehen. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes eure Leiber, euer Leben darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Ich ermahne euch. Tut es. Setzt es um. Nächste Gabe ist das Mitteilen oder Geben, Teilen, Weitergeben. Menschen, die diese Gabe haben, die geben einfach gerne. Die teilen gerne das, was Gott ihnen geschenkt hat. Haben eine große Freiheit, ihre Finanzen, ihren Besitz zu teilen, Dinge herzuborgen. Und die tun es mit Freude. Freigebig. Das heißt, mit Einfalt sollen sie es tun, mit reinen Motiven, aus Schlichtheit. Nicht so großes Trara wie die Pharisäer. Ich gebe. Das ist die falsche Motivation. Einstellung, ich will das teilen, womit der Herr mich gesegnet hat. Was mein ist, das ist dein. Und du musst nicht unbedingt viel haben, diese Gabe zu haben. Oft sind es gerade die, die nicht reich sind. Denk an die Witwe, die ihr letzten ganze Habe in den Opferkasten geschmissen hat. Andere Leute in der Bibel sind die Frauen, die Jesus gedient haben mit ihrer Habe. Oder diese Jünger in Jerusalem, die ihre Äcker, ihre Häuser verkauft haben, um mit den Geschwistern zu teilen. Es waren Leute, die diese Gabe hatten. Ganz natürlich, ganz schön. Und auch so eine Gabe, um die nicht allzu viele beten. Kommt uns manchmal so unspektakulär vor, aber was für eine wunderbare Gabe. Dann haben wir die Gabe des Vorstehens. Fähigkeit, andere zu leiten, andere zu führen. Leute können organisieren. Delegieren, bringen Ordnung in den Leib. Alles geschehe mit Anstand und in Ordnung, heißt im Korintherbrief, damit der Leib auferbaut wird. Und natürlich auch die müssen das mit Liebe tun und mit einem dienenden Herzen, mit der richtigen Einstellung. Es geht nicht darum, nur andere einzuteilen, sondern er sagt hier ganz spezifisch, der vorsteht mit Fleiß, sollen selbst fleißig sein, Vorbilder sein. Und natürlich Beispiele genug. Paulus selbst ist auch ein Beispiel, ein Vorbild in dem und natürlich auch Jesus. Dann haben wir die Gabe der Barmherzigkeit. Es ist so eine übernatürliche Fähigkeit von Gott, mit anderen mitzufühlen. Wirklich das Herz, so ein mitleidendes Herz, Gottes Herz für Menschen in Not, für leidende Menschen. Der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit, soll mit Freude sein. Menschen, die mit Freude helfen, die nicht so das Gefühl geben, okay, ich helfe zwar, aber oh Mann, das ist ein großes Opfer. Nee, mit Freude. Jesus hat es getan. Jesus hat diese Barmherzigkeit für leidende Menschen, für Kranke, Ausgestoßene, für die hungrig waren, die mit Beziehungsproblemen, die Ehebrecherin. Und er hatte Mitleid mit ihnen und hatte wirklich ein Herz, ihnen zu helfen, denen zu dienen. Dienen, geben, Barmherzigkeit, ermahnen, lehren, das ist eigentlich die Verantwortung von uns allen Christen. Jeder sollte das tun. Gewissen Maß. Aber einige sind halt besonders dazu begabt, besonders zugerüstet, gesalbt für einen bestimmten Bereich, da mehr freigesetzt als andere. Wichtige Frage für uns persönlich ist, Vers 6, welche Gabe hat Gott dir gegeben? Die wir verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns verliehenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Leute, wir haben einen Zweck. Wir haben eine Aufgabe in dieser Welt und auch aneinander. Wir sind gerettet, ja, für Beziehung mit Gott, aber auch, um ihn und einander zu dienen. Das ist normal. Und als Reaktion auf das, was Jesus für uns getan hat, dass er uns erlöst hat und wie er uns gedient hat und wirklich jeden Tag dient. Seine Barmherzigkeit, sein Dienst an uns. Als Reaktion darauf, hey, lass uns unseren Leib, unser Leben Gott hingeben als ein lebendiges, abgesondertes Opfer für ihn. Und lass uns unseren Sinn erneuern. durch Gottes Wort, durch Gemeinschaft mit Jesus, dass er unser Leben prägt. Und lass uns einander dienen. Für den Herrn und in der Kraft des Heiligen Geistes. Vater, wir danken dir für diese Ermahnung. Wirklich, wir sind in diesem Abschnitt, wo Paulus uns ermahnt. Wo er 11 Kapitel drüber gesprochen hat, nur über den Segen, das, was du für uns getan hast. Ja, wie gesegnet wir sind, wer wir in dir sind. Und jetzt ermahnt er uns zu reagieren drauf. Und Vater, ich bitte dich, schenk uns dein Herz, dass wir dienende Menschen sind. Und Vater, dass wir wachsen als Leib, dass wir ein effektiver Leib werden hier, wo wir einander dienen, einander aufbauen und wirklich das Werk vollbringen können, was du für uns hast hier in Grünstadt. Dass wir Licht sein können und Menschen berühren mit deiner Liebe. Darum beten wir, Herr, in Jesu Namen. Amen.